Städte sind Wandel. Immer wieder verändern sich ihre Gebäude und Strukturen und wie sie genutzt werden. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Die obsolete Stadt untersucht, wie diese Transformationen wirken und wie sie nachhaltig gestaltet werden können. Dafür wird das Projekt von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert. In diesem Podcast reflektieren die Teammitglieder ihre Forschung und sprechen mit Expertinnen über interessante Aspekte.
Wir sprechen heute mit Professor Nicolas Beuker. Er sitzt in Düsseldorf und ist an der Hochschule Niederrhein. Aber Nico, stell dich doch am besten erstmal selber vor.
Ja, danke für die Einladung, Konstantin. Mein Name ist Nicolas Beuker. Ich bin studierter Industrial Designer, beschäftige mich aber schon seit meinem Studium als Designer mit Stadtgestaltung und zunehmend mehr mit Stadtentwicklung. Seit 2005 bin ich Professor für Public und Social Design an der Hochschule Niederrhein. Und in diesem Kontext haben wir uns verschiedentlich damit beschäftigt, Stadträume zu hinterfragen und vor allem das Leben der Menschen vor Ort auf Städte zu beziehen.
Social Design ist ja ein relativ neues Wort, wahrscheinlich für irgendwie etwas, was sehr alt ist. Ich kenne das so ein bisschen aus der Diskussion, dass immer der Mensch irgendwie im Mittelpunkt steht. Wie würdest du Social Design jemandem erklären, der davon noch nie gehört hat?
Social Design bezieht sich vor allem auf die Relation zwischen Mensch und Ding, Mensch und gebauter Umwelt und darüber hinaus aber auch darauf, wie die Welt der Artefakte und der gebauten Umwelt zwischenmenschliche Beziehungen mitgestaltet. Das, was Lucius Burckhardt als das unsichtbare Design bezeichnet hat. Damit ist Social Design auch ein immaterielles Design, ein Gestalten von Beziehungen, die durch die Gestaltung von Artefakten beeinflusst wird.
Jetzt ist innerhalb des Produktdesigns der Begriff oder das Konzept der Obsoleszenz schon länger vorhanden, beziehungsweise wird schon länger diskutiert. Welchen Bezug hast du dazu?
Also mein Bezug dazu ist vor allem der Bezug als Verbraucher, der sich darüber ärgert. Man könnte natürlich auch geplante Obsoleszenz nicht nur als Konsumförderung betrachten, sondern auch als Einladung für eine Kultur der Instandsetzung. Aber in der Regel ist es ja so, dass geplante Obsoleszenz dazu führen soll, dass Produkte einfach weggeschmissen werden, man einen Anreiz bekommt, sich wieder neu auszustatten mit den Produkten, die man vorher schon hatte, deren Gebrauch man wertschätzte. Aber weil sie jetzt gerade kaputt sind, kauft man sie sich nochmal. Und als Designer glaube ich, dass man in diese Richtung prinzipiell gar nicht entwerfen dürfte. Man kann sich nicht immer verweigern, solche Jobs anzunehmen, aber wahrscheinlich ist es auch das ein Grund, weshalb ich mich mit dieser Art von Konsumgüterdesign nie so richtig anfreunden konnte.
Also so ein bisschen das, was man in der Mode als Fast Fashion kennt oder diese Ready-Mades, die nach einmaliger Benutzung weggeschmissen werden, ne? So dann wahrscheinlich auch noch aus Materialien, die nicht biologisch abbaubar sind. Aber wenn wir jetzt mal so an unser Forschungsprojekt, die obsolete Stadt, denken, wie nimmst du denn Obsoleszenzen im urbanen Umfeld wahr? Oder hast du da Beispiele, die dir sofort irgendwie einfallen?
Ja, das, was man ja hin und wieder auch beobachten kann, wenn man in einer Stadt wohnt, wie so manche Orte nach und nach geschlossen werden, damit fast aus dem kollektiven Gedächtnis herausfallen, wenn sie nicht so präsent sind, dass man den allmählichen Verfall wahrnehmen kann. So nimmt man diese Obsoleszenzen wahr, ohne sich Gedanken zu machen, dass dahinter ja Rahmenbedingungen stecken, die dieses Außerwertfallen in Gang gesetzt haben. Also ganz gut zu beobachten war es in dem Umfeld, in dem ich vor ein paar Jahren noch gewohnt hatte, wie innerstädtische kleine Tankstellen, inhabergeführte Tankstellen, nach und nach geschlossen wurden. Eigentlich ganz sympathisch, weil dadurch Räume für neue Dinge entstanden sind. In der einen Tankstelle ist jetzt ein Weinladen, an einer anderen Tankstelle gibt es ein kleines Kulturbüro eingezogen, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Und man bekommt mit über diese Neunutzung und Umnutzung, dass sich Potenzial zeigt, dass erschöpft werden oder entdeckt werden möchte, erschlossen werden möchte.
Du bist ja am Rande des Ruhrgebiets aufgewachsen, kommst aus Düsseldorf, auch eine sehr, sehr stark industriell geprägte Gegend. Hat man oder hast du dadurch, durch diese Erfahrung und durch diese Sozialisierung auch vielleicht einen anderen Bezug zu so Wandel, also so auf der großen Ebene zu Strukturwandel oder so, das, was du gerade beschrieben hast, mit im einzelnen Flächen eben durch Tankstellen oder was weiß ich, Industrieareale?
Ich weiß nicht, ob ich wirklich ein anderes Verhältnis habe, aber zumindest ist meine Studienzeit sehr dadurch geprägt gewesen, dass Zeche Zollverein geschlossen wurde, dass es viele Ambitionen gab, das Ruhrgebiet im Strukturwandel hin zu einer Kulturregion umzuformen. Und was ganz schön war, ist, man konnte beobachten, dass Freiräume entstanden. Freiräume für Experimente, für Dinge, die vorher noch nicht da waren, weil man noch nicht genau wusste, wie wird so ein Strukturwandel erfolgreich werden können. Es gab nicht die Blaupause. Man hatte eine Idee und musste ausprobieren, sich allmählich annähern. Das eine oder andere ist vielleicht auch gescheitert, das eine oder andere hat zu Verdrängungen im lokalen Gefüge geführt, aber es sind immer Dinge entstanden, die zum Nachdenken angeregt haben, die es ermöglicht haben, etwas auszuprobieren, was vorher noch gar nicht erahnbar war.
Eine Grundlage unseres Forschungsprojektes ist es ja, solche Obsoleszenzen als Chance wahrzunehmen. Ist es für dich immer die Chance?
Ja, ich bin Designer und von daher gestalte ich immer Dinge, die noch nicht da sind und denke damit ein bisschen in die Zukunft. Und ich bin überzeugt davon, dass Design nur dann gut sein kann, wenn es optimistisch ist. Von daher darf ich eine Obsoleszenz gar nicht als Risiko betrachten, selbst wenn es ein Risiko ist, sondern ich entdecke immer etwas darin. Ich entdecke die Möglichkeit, dass statt dessen, was obsolet wird, eine Veränderung stattfinden kann. Von daher freue ich mich auch darüber, wenn Möglichkeitsräume geschaffen wurden. Wir haben in unserem Forschungsprojekt ja auch festgestellt, dass diese Möglichkeitsräume durch zunehmenden Ausverkauf der Kommunen, also den Ausverkauf von Grund und Boden, den Ausverkauf von Immobilien und Gesellschaften, dass diese Möglichkeitsräume zunehmend geschwunden sind und es jetzt durch die anstehenden Obsoleszenzen möglich wird, Möglichkeitsräume wieder zurückzuerobern, neu zu entdecken und umzuprogrammieren.
Das setzt natürlich auch voraus, dass die Kommunen oder die Stakeholder selber wissen, was sie mit diesen Möglichkeitsräumen anfangen. Du hast denn im Rahmen unseres Forschungsprojekts mal von den Qualitäten erstrebenswerter Städte gesprochen. Wie würdest du das beschreiben?
Also ich glaube, eine ganz wesentliche Qualität der Möglichkeitsräume ist, dass sie Möglichkeiten erschließen. Das heißt nicht, dass man schon komplett weiß, was man dort tun möchte. Einfach ein Bündel an Räumen und Ressourcen zur Verfügung zu haben, mit denen man etwas austesten kann. Ich glaube, das ist einer der ganz großen Werte, den sich die Kommunen wieder sichern könnten. Und wenn es darum geht, die Qualitäten erstrebenswerter Städte zu diskutieren, dann blickt man ja immer wieder in die Zukunft. Man fragt sich, in welcher Stadt möchte ich leben und was habe ich dazu beigetragen, dass meine Kinder oder nächste Generationen in einem angenehmen, lebenswerten Umfeld leben können. Und wir merken, es gibt ganz viele Veränderungen. Es gibt die Notwendigkeit, ein ökologisches Handeln und Denken einzuüben. Es gibt die Notwendigkeit, sich kontinuierlich weiterzubilden. Es gibt die Notwendigkeit, demokratiefördernde und festigende Prozesse zu stärken. Und es gibt die Möglichkeiten, Veränderungen der Arbeitswelt, der Mobilität, der ökonomischen Zusammenhänge neu zu hinterfragen und Städte daraufhin anders auszurichten, sodass mehr Freiräume entstehen, sodass mehr Möglichkeiten zur Begegnung entstehen und vor allem, was ja jetzt gerade offensichtlich ist, auch durch andere Mobilitätsformen Städte von geparkten Blech zu befreien.
Wie siehst du denn jetzt aktuell die Diskussion mit, wir haben natürlich einerseits solche Disruptionen wie Corona, andererseits so große Entwicklungen, ne, Megatrends nennen wir sie ja auch im Forschungsprojekt. Lässt sich überhaupt jetzt schon absehen, was in ein paar Jahren passiert oder muss man es eher umdrehen als Kommune und eben selber aktiv werden und Tatsachen schaffen?
Also das ein oder andere lässt sich mit Sicherheit absehen. Wir erleben gerade diese durch die Pandemie beschleunigte Veränderung des Einzelhandels, der zunehmend stärker dominiert wird durch einen Online-Handel. Damit verändert sich das Gesicht der Innenstädte, was jetzt immer wieder beklagt wird als das Aussterben oder die Verödung der Innenstädte und wie soll man die Innenstädte retten. Das wird immer wieder auf den Handel zurückgeführt und man fragt sich, sollte sich dann auch fragen, ja, aber wieso veröden sie denn? War es denn immer so erstrebenswert, nur durch Handel gefüllte Innenstädte zu haben, die dann nach Ladenschluss eben doch auf ihre Art auch verödet waren? Und brauchen wir nicht die durchmischtere Stadt als diese durch Wohnen, Arbeiten und Handel getrennten Stadtmodelle? Die Menschen sind ja da. Und die Menschen, das erleben, haben wir auch zu Corona-Zeiten erlebt, sie strömen in die öffentlichen Räume, aber nicht unbedingt dahin, wo der Handel ist. Vor allem, wenn der Handel geschlossen ist, dann sind die Innenstädte ja gar nicht mehr die attraktiven Orte, sondern es sind die Grünräume, die Freiflächen. Und da entsteht und entfaltet sich dann das Leben. Also wir brauchen Konzepte, die stärker diese Belebung fördern. Und können uns natürlich diese Hinweise, die wir in der Pandemie erfahren haben, und die jetzt in Obsoleszenzen teilweise noch bemerkbarer sind, können uns helfen, diese Innenstädte neu zu programmieren und auszuhandeln. Und deine Frage war, glaube ich, auch, wie sehr sind wir getrieben und an welcher Stelle können wir mitgestalten? Habe ich das richtig im Kopf?
Genau. Du hast es ja vorhin erwähnt, irgendwie dadurch, dass so das Planungs- oder Entwicklungsparadigma der Städte in den vergangenen Jahrzehnten war, sehr, sehr viel abzugeben, sehr, sehr viel Flächen selber zu verkaufen und sich natürlich aus unterschiedlichen Gründen wie auch einfach der schwarzen Null oder der Austeritätspolitik da rauszuziehen. Ob jetzt sozusagen ein Paradigmenwechsel irgendwie herrscht oder herrschen sollte, wieder selber aktiver zu werden. Ja, du hast es beschrieben, die Designer oder die Menschen, die so diese Umfelder gestalten, müssen sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst werden. Vielleicht aber auch die Städte.
Ja, ganz bestimmt. Also, davon bin ich überzeugt. Wir hatten ja festgestellt, dass es auch darum gehen müsste, demokratiestärkende Prozesse stärker oder häufiger einzuüben. Und wir erleben es ja jetzt auch in vielen Kommunen, die ihre Beteiligungsprozesse ganz anders aufsetzen und sich damit auch aus den Entwicklungen, die es vor Ort gibt, Impulse geben lassen, um Stadt neu auszurichten, anders zu formulieren, aufbauend auf dem Potenzial und den jeweiligen Talenten, die in einer Stadt zu finden sind. Also ich denke, in der Richtung macht es viel Sinn, hineinzuhorchen in die Bevölkerung, dass das eine weitere Kompetenz der Kommunen sein muss, das zu verstärken, das, was sie schon etabliert haben, auszubauen und zu vertiefen. Und dazu gehört natürlich auch ein durch diesen Verstärkung der Empathie für das Leben vor Ort, für auch das erstrebenswerte Leben in den Städten, gehört es, dass sie mehr auf die Bevölkerung eingehen. Und das vielleicht hat diese Perspektive auch mehr auch mit meiner Perspektive als Social Designer zu tun, dass es weniger darum geht, Steigbügelhalter für Profitmaximierung im monetären Sinne zu sein, sondern dass es mehr darum geht, wie Lebensqualität gesteigert werden kann, die sich jenseits vom Bruttoinlandsprodukt festmachen lässt, die sich mehr an der am Glück der Menschen vor Ort festmachen ließe.
Also im Grunde genommen das, was du wahrscheinlich schon im Produktdesign erlebst, dass auch so eine Diskussion um Nachhaltigkeit oder ja, Langlebigkeit und Sinnstiftung und warum irgendwie kaufen wir uns bestimmte Produkte, dass man das auch übertragen kann auf ja, die gebaute Umwelt, die Städte.
Ja, ich glaube, man braucht es nicht zu übertragen, sondern eher kommt aus der Gestaltung des kommunalen Zusammenlebens auch ein Impuls, der jetzt zunehmend ins Produktdesign hineinschwappt. Also das, was mich als also ich habe ja diese Professur für Public and Social Design. Und ich habe mich immer gefragt, was macht denn eigentlich das eine, was macht das andere aus? Und das Soziale macht natürlich aus, dass wir die Beziehungen zu unserer gebauten Umwelt betrachten und wie gebaute Umwelt und Artefakte auf uns zurückwirken. Im Public Design geht es aber auch darum, dass man sich mit den Orten beschäftigt, denen man ausgesetzt ist. Also den Orten, die durch Öffentlichkeit mitgestaltet werden. Und es können Orte sein, es können aber auch vielleicht Verwaltungsprozesse sein, wie ich mich als Bürger einer Stadt annähre. Ich bin diesen Prozessen und aber auch Orten ausgeliefert. Und mit diesem Ausgeliefertsein geht ja eine besondere Verantwortung auf diejenigen, fällt eine besondere Verantwortung für die Gestaltung dieser aussetzenden Orte auf diejenigen zurück, die die Gestaltung beauftragen, die ein Briefing dafür formulieren, die die Rahmenbedingungen formulieren, in denen Räume gestaltet werden. Und ich denke, diese Verantwortung, die kann man nicht hoch genug hängen. Und diese Verantwortung liegt in der Politik, sie liegt mit Sicherheit auch in der Stadtverwaltung und sie liegt nicht zuletzt auch an uns Bürgerinnen und Bürgern, wenn wir uns einmischen und in Beteiligungsverfahren oder proaktiv Bedürfnisse anmelden und dafür sorgen, dass sie nicht vernachlässigt werden.
Wir führen dieses Gespräch, es ist das erste Gespräch, relativ am Anfang unseres Forschungsprojektes. Wenn du dir was wünschen könntest, was am Ende nach unserem Forschungsprojekt übrig bleibt, beziehungsweise was wir erschaffen oder irgendwie, was wir vielleicht in die Diskussion mit reinbringen könnten, was wäre das?
Das wäre etwas ganz Einfaches. Etwas, das wir bei der Konzeption dieses Forschungsvorhabens ein paar Mal auf unsere Plakate geschrieben haben, nämlich, dass man Obsoleszenz als Glück verstehen könnte. Das Glück der Obsoleszenz ist für mich das, was dieses Projekt stark macht und was sich hoffentlich in den Diskursen über das Projekt immer wieder Anlass gibt, sich in das Projekt zu verlieben und die Gedanken dieses Projektes empfehlenswert macht für andere Diskussionen.
Nico, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich bin gespannt auf den weiteren Austausch und wenn wir dann das nächste Mal zurückblicken vielleicht irgendwie, was sich verändert hat in der Zeit.
Konstantin, danke dir für die Gelegenheit, die Gedanken nochmal zu reflektieren.